SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Seit gestern ist klar, die französische Regierung ist am Ende. Mit einem Misstrauensvotum hat die Opposition Premierminister Barnier gestürzt. Und vor allem auf EU-Ebene wird das alles sehr genau verfolgt. Auch weil ja der deutsche Bundeskanzler Scholz gerade ebenfalls nicht wirklich handlungsfähig ist. Katrin Schmid erklärt, welche Rolle das für die Europäische Union alles spielt.
Diese Gleichzeitigkeit der Regierungskrisen in Paris und etwa in Berlin, das kann man in Brüssel nur mit Sorge sehen. Denn natürlich, es sind die größten und mit die wirtschaftsstärksten Mitgliedsländer. Wenn deren Präsidenten, Bundeskanzler in ihren Hauptstädten so beschäftigt sind und so wenig Gestaltungsmacht haben, dann ist das wirklich eine schwere Bürde für die Europäische Union. Und das ist natürlich in Paris jetzt besonders gravierend, auch wenn Macron versuchen wird, schnell einen neuen Premierminister zu installieren. Er hat einfach keine eigene Mehrheit im Parlament und kann daher auch im Sinne Europas wenig gestalten. Die Situation in Berlin ist vielleicht nicht ganz vergleichbar und dennoch hören wir, dass man im Rat der 27 EU-Staats- und Regierungschefs gewisse Dinge auch gar nicht mehr auf die Agenda nimmt, weil sie im jetzt ja früher stattfindenden deutschen Wahlkampf nicht so passend wären. Und ein großes Thema sind die Finanzen. Beide Regierungen sind ja auch aufgrund eines heftigen Streits um den Haushalt zerbrochen. Da wird man in Brüssel wirklich besonders hellhörig, denn es geht ja auch darum, die EU-Schuldenregeln einzuhalten.
Wer ein Baby abtreiben will, der tut in Deutschland etwas Rechtswidriges. Es gibt zwar viele Ausnahmen von der Regel, aber der Paragraph 218 ist da eigentlich relativ klar in seiner Auslegung. Dieser Paragraph wird heute im Bundestag debattiert. Viele Abgeordnete unterschiedlicher Parteien wollen ihn abschaffen. Was wir von dieser Debatte erwarten können, erklärt Jim Bobnikschas.
Auf eine breite Unterstützung im Bundestag hofft Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen. Sie begrüßt den Vorstoß, Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche künftig zu legalisieren. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Paus, Frauen dürften nicht mehr kriminalisiert werden. Etwa 80% der Bevölkerung sehen das genauso. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär ist anderer Meinung. Der Union gehe es darum, ungeborenes Leben zu schützen, sagte Bär am Morgen dem WDR. Sie kritisiert unter anderem den Vorschlag, dass es zwischen dem Beratungsgespräch zu einer Abtreibung und dem Eingriff selbst keine 3 Tage Bedenkzeit mehr geben soll. Aktuell sind Abtreibungen im Gesetz verboten. Frauen werden aber nicht bestraft, wenn sie sich bei einem Abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche vorher beraten lassen. Gleiches gilt nach einer Vergewaltigung oder bei medizinischen Gründen. Das offizielle Verbot schrecke viele Ärzte ab, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, sagen die Abgeordneten hinter dem Antrag. Außerdem übernehmen Krankenkassen bisher in der Regel nicht die Kosten dafür. Nach der ersten Diskussion im Bundestag heute wird der Antrag zunächst im Rechtsausschuss weiter beraten. Ob es vor der Neuwahl noch zu einer Abstimmung kommt, ist unklar.
Eigentlich hätte in diesen Tagen ein Wohngipfel mit Kanzler Scholz stattfinden sollen. Doch aus dem Gipfel ist jetzt ein reguläres Treffen des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum geworden, das heute unter Leitung von Bauministerin Geiwitz in Berlin tagt. Vielleicht hängt das kleinere Format auch damit zusammen, dass die ehemalige Ampelkoalition ihre Ziele beim Wohnungsbau klar verfehlt hat. Was lief schief? Was ist trotzdem gelungen? Hans-Joachim Viehweger.
Mit ihrem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr ist die Ampel gescheitert. Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD zieht dennoch eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Neben den zusätzlichen Mitteln für den sozialen Wohnungsbau hebt sie besonders die Zusammenarbeit mit Ländern und Verbänden im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hervor.
Ganz wichtig ist, dass wir Deutschland wieder einfacher und schneller machen müssen. Und das war genau die Idee des Bündnisses, weil wir gesehen haben, wir haben unglaublich viele Ebenen, die das Bauen kompliziert machen. Und deswegen mussten alle diese Ebenen auch zusammensitzen. Und wir sehen in allen Bundesländern jetzt große Reformbemühungen in den Bauordnungen. Das ist ein großer Fortschritt.
So geht es voran bei der Digitalisierung von Bauanträgen und Vorschriften, die das Bauen teurer machten, zum Beispiel Vorgaben für Stellplätze, würden abgebaut. All das reicht nach Ansicht der Opposition nicht aus. Einer Umfrage im Auftrag der Linken zufolge fühlen sich 40% der Menschen durch hohe Wohnungskosten stark oder sehr stark belastet. Eine große Mehrheit der Befragten unterstützt daher einen bundesweiten Mietendeckel.
Weihnachtsdeko können wir ja gerade in fast jedem Laden kaufen. Nur an Sonntagen geht das eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich auch hier eine Ausnahme. In Gartencentern durfte bisher auch sonntags Christbaumschmuck verkauft werden. Und das bleibt auch weiterhin so. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, der deutschlandweit Wirkung hat. Aus der SWR-Rechtsredaktion, Exona Hiseni.
Im konkreten Fall ging es um einen Gartenmarkt in Nordrhein-Westfalen. Der hat auch sonntags geöffnet. Dabei bietet er Weihnachtsbäume an und Christbaumschmuck. Dagegen hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs geklagt. Sie findet das ungerecht, denn andere Geschäfte, die auch Weihnachtsdeko anbieten, dürfen sonntags nicht geöffnet sein und würden so benachteiligt. Der BGH ist dem nicht gefolgt. Nach dem Ladenöffnungsgesetz dürfen Gartenmärkte nicht nur Pflanzen, sondern auch sogenanntes Randsortiment verkaufen. Also das, was zu Pflanzen dazugehört, zum Beispiel Vasen und Töpfe. Nach dem Urteil des BGH zählt zum Randsortiment auch Christbaumschmuck. Da auch in anderen Bundesländern Gartenmärkte sonntags öffnen dürfen, ist die Entscheidung bundesweit von Bedeutung.
Zwei der dienstältesten Atomkraftwerke der Welt stehen in der Schweiz nahe der baden-württembergischen Grenze. Und die sollen 2032 und 2033 stillgelegt werden, wie der Betreiber Axpo jetzt mitgeteilt hat. Die Kraftwerke Betznau 1 und 2 sind seit 1969 bzw. 71 am Netz. Sie liegen an der Aare bei Döttingen, rund 10 Kilometer südwestlich von Walzuttingen in Baden-Württemberg. Die Schweizer hatten nach dem Reaktorunfall von Fukushima in Japan 2011 den Atomausstieg beschlossen, so wie wir in Deutschland auch. Allerdings sollten die vier noch aktiven schweizerischen Kraftwerke so lange am Netz bleiben dürfen, wie sie sicher sind.
Fokus Südwest.
Was treibt unsere Jugend um? Das ist manchmal gar nicht so einfach rauszubekommen, wenn sie ja nach der Schule nach Hause kommen und gleich in ihrem Zimmer verschwinden. Der SWR hat aber jetzt eine Umfrage unter Jugendlichen in Rheinland-Pfalz gestartet und die Ergebnisse sind unerwartet, aber auch nicht ganz überraschend. Viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sorgen sich vor allem wegen der aktuellen Kriege in Nahost und in der Ukraine. Oliver Böhm.
80% der befragten 16- bis 29-Jährigen gaben an, dass sie sich vor bewaffneten Konflikten fürchten. Fast 3/4 der jungen Menschen äußerten zudem, sich um die Demokratie und den Klimawandel zu sorgen. Um das Thema Zuwanderung machten sich dagegen weniger als die Hälfte der Befragten Gedanken. Als wichtigste Themen, die angegangen werden müssten, nannten die 16- bis 29-Jährigen die schulische, berufliche und universitäre Ausbildung. Allerdings traut fast ein Drittel keiner Partei zu, die anstehenden Aufgaben adäquat zu lösen. Das größte Zutrauen haben sie mit je 18% noch in CDU und SPD.
Noch viel mehr und ausführliche Ergebnisse zu den Wünschen, Sorgen und Zielen junger Menschen können Sie auch heute Abend noch mal sehen in zur Sache extra Träume, Krisen, Chancen, die Jugenddoku ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen und online unter swraktuell.de. Auch die langjährige Klimaaktivistin Greta Thunberg protestiert mittlerweile weniger für den Klimaschutz und vielmehr gegen Kriege. In den vergangenen Monaten und Jahren ist sie vor allem mit Auftritten bei pro-palästinensischen Demonstrationen aufgefallen. Morgen will sie in Mannheim bei so einer Demo mitlaufen. Das bringt auch die baden-württembergische Politik in Wallung, vor allem den CDU-Landeschef Manuel Hagel. Knut Bauer berichtet.
Hagel hat Greta Thunberg vorgeworfen, sich in gefährlicher Nähe zum Antisemitismus zu bewegen. Sie lege es darauf an, das Land zu spalten. Jetzt wäre für die Grünen der richtige Zeitpunkt, den Personenkult um die Aktivistin als Fehler zu bezeichnen. Die Grünen-Landesvorsitzende Schwelling wies diese Aussagen als absurd zurück und forderte Hagel auf, sie zurückzunehmen. Antisemitismus dürfe in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Eine Verbindung zwischen der Grundhaltung der Grünen und Greta Thunbergs Israel-Feindlichkeit Aktionismus zu ziehen, sei niederträchtig und geschmacklos, so Schwelling auf SWR-Anfrage. Ein Sprecher von Ministerpräsident Kretschmann teilte mit, die Landesregierung lehne jede Form von Antisemitismus entschieden ab. Grünen-Finanzminister Bayers stellte in einem Tweet fest, Thunberg stehe diesmal auf der falschen Seite der Geschichte.
Dass sich die Sanierung der Oper in Stuttgart verzögert, das wissen wir jetzt seit rund 2 Wochen offiziell. Jetzt gibt es aber wohl auch genaue Daten zur Eröffnung. Dorina Blau kennt die Details.
Die Stuttgarter Oper soll im 2. Quartal 2042 eingeweiht werden. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, hat das eine Staatssekretärin im baden-württembergischen Finanzministerium auf Anfrage eines FDP-Abgeordneten mitgeteilt. Demnach soll der Neu- und Umbau im Sommer 2033 beginnen. An die Nutzer übergeben werden soll die Oper zwischen Frühling und Sommer 2041. Die Sanierung der Oper besteht aus 3 Teilprojekten, der Sanierung des eigentlichen Opernhauses, dem Neubau eines Kulissengebäudes und dem Bau einer Interimsoper. Inwiefern sich die Verzögerungen auf die Kosten der Opernsanierung auswirken werden, ist noch unklar. Insider sprechen von Kosten von bis zu 2 Milliarden Euro.
Und sonst so?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin in diesem Jahr der Erste, der auf das ablaufende Jahr zurückblickt.
Yeah!
Ich würde gerne auf eine der schönsten, vielleicht auch ironischsten, bunten Meldungen des Jahres zurückschauen. Im Februar hat in Saudi-Arabien ein internationales Freestyle-Skiturnier mitten in der Wüste stattgefunden. Jürgen Striak erinnert sich mit gemischten Gefühlen.
Der Snowblast KSA Cup 2024 war der erste Wintersportwettkampf dieser Art auf der arabischen Halbinsel. Logisch, dort liegt ja normalerweise auch kein Schnee. Ende Februar waren es in der saudischen Hauptstadt Riad tagsüber 20 bis 25 und nachts um die 10 Grad. Also hat man 500 Tonnen Kunstschnee rangekarrt, eine Abfahrtschanze aus Metall hingestellt und mit einem Preisgeld von 50.000 US-Dollar Teilnehmer angelockt. Unter ihnen sogar Olympiasieger. Das alles war ein Vorgeschmack auf 2029, wenn Saudi-Arabien die asiatischen Winterspiele ausrichtet.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.